Ja, grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer, an diesem Festtag Verklärung des Herrn. Vielleicht haben Sie in Ihrem Leben mit einem Ihnen gut bekannten Menschen schon einmal eine ähnliche Erfahrung gemacht, wie drei der Apostel, von denen das Evangelium des heutigen Festtags berichtet. Nehmen wir einmal an, Sie kennen einen Menschen schon eine gute Weile. Sie haben schon einige gemeinsame Stunden miteinander verbracht. Das heißt, Sie sind schon in der Lage, sein Verhalten ein bisschen vorherzusagen, weil Sie sein Denken und mehr noch vielleicht sein Herz verstanden haben. Und doch erleben Sie, wie dieser Ihnen vertraute Mensch plötzlich in einer Ihnen ganz bisher unbekannten und fremden Art und Weise reagiert. Vielleicht in einer besonderen Situation, unter bestimmten Umständen, die Sie mit ihm bisher noch nicht erlebt haben. Aber plötzlich entdecken Sie an ihm etwas, was Ihnen fremd und neu vorkommt. Und man kann wohl sagen, dass Sie diesen Menschen in einem solchen Augenblick neu oder noch mehr oder einfach tiefer kennenlernen. Ich denke, solche Momente kann man als Sternstunden bezeichnen, sofern es sich um positive Neuentdeckungen handelt, in denen man erkennen darf, was eigentlich in dem anderen steckt. Was dieser vielleicht bisher verborgen in sich getragen hat und was sich eben im guten Sinn in einer solchen Sternstunde zeigen kann. Wenn wir am heutigen Tag auf die Apostel Petrus, Johannes und Jakobus schauen, die mit dem Herrn auf den Berg der Verklärung gestiegen sind, dann waren diese drei Apostel eingeladen zu einer solchen Sternstunde. Und wenn wir diesen Festtag heute begehen, dann will auch uns heute der Herr einladen, dass wir etwas Neues an ihm entdecken. Etwas, was vielleicht momentan auf mich noch völlig fremd und unbekannt wirken kann. Dieser Berg der Verklärung, das ist allerdings ein recht hoher Berg und ich muss Sie enttäuschen, es führt auch keine Seilbahn dort hinauf. Und ich glaube, das ist wichtig. Wenn ich wirklich eine Sternstunde mit dem Herrn oder auch mit einem anderen Menschen erleben möchte, dann muss ich mich gehörig anstrengen und diesen Berg zu Fuß erklimmen. Ja, die Bereitschaft zu solchen Momenten, sie erfordert eine stete Anstrengung. Schauen wir ruhig im menschlichen Bereich. Vielleicht denken Sie an eine gelungene Ehe. Partner voneinander sagen können, dass ihre Ehe Jahr für Jahr spannender wurde. Dass sie sich gegenseitig immer wieder, selbst nach 20, 30, 40, vielleicht sogar nach 50 Jahren, dass sie sich gegenseitig immer wieder haben überraschen können. In diesem Bild sehen wir ein Abbild der göttlichen Liebe. Das ist eine Liebe, die den anderen niemals bindet oder ihn niemals bestimmt und bemisst. Im Gegenteil, sondern ihm Freiräume der Entwicklung lässt und ermöglicht. Das klingt jetzt alles sehr wunderbar und schön, das ist aber in der Praxis durchaus mit schweißtreibender Anstrengung verbunden. Wenn ich mir in jeder Begegnung mit einem anderen Menschen die Mühe auferlege, ihn jedes Mal ganz neu, ganz unvoreingenommen zu sehen, stets bereit und immer auf der Suche, Neues an ihm zu entdecken. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, dann geben wir wohl nur ganz wenigen Menschen in unserem Leben wirklich diese Chance. Ja, ja, den kennen wir doch. Da weiß ich doch genau, was der jetzt schon wieder denkt. Da brauche ich ihn nur sehen und dann weiß ich schon Bescheid. Das sind doch nicht selten unsere Gedanken. Ich möchte Sie bitten, dass wir uns jetzt in dieser Stunde einmal prüfen, ob wir wirklich unserem Herrn Jesus Christus und somit uns selbst am heutigen Tag diese Chance geben wollen. Denn leider geht der Mensch sogar mit Gott in dieser Art und Weise um. Ja, ja, den kenne ich inzwischen. Da muss ich gar nicht mehr länger beten. Da brauche ich nicht in die Anbetung gehen. Da gibt es nichts Neues. Die Heilige Schrift, ja, ja, das Gleichnis, das kenne ich wohl. Eine solche Haltung, Das ist auch der Grund dafür, warum für einige Menschen der Glaube so langweilig erscheint. Weil sie nie gelernt haben, auf den persönlichen Anruf Gottes zu hören. Immer wieder neu die Sinne auszurichten und Gott die Möglichkeit zu geben, dass er sich mir neu offenbart und neu zeigt. Das ist so diese Haltung, dass man meint, wenn man einmal den Katechismus gelesen hat, dann weiß man alles und dann gibt's nichts Neues mehr. Stellen wir uns vor, der Himmel besteht nur aus Überraschungen und aus Staunen. Jeden Tag im Himmel, und zwar eine Ewigkeit lang, werden wir etwas Neues an Gott entdecken, ihn neu erleben, noch tiefer kennenlernen und daher noch mehr lieben. Wollen wir zu Beginn beten. Dreifaltiger Gott, du Gott der ewigen Liebe, du Gott, der uns lockt, der uns zieht und der uns immer mehr von sich zeigen und offenbaren will. Ich bitte dich jetzt um deinen Heiligen Geist, der in uns dieses Feuer des Wachstums entfacht. Entzünde in uns die Sehnsucht danach, dich immer mehr, noch mehr und noch intensiver kennenzulernen. Schenk uns jetzt wirklich die Bereitschaft, ganz neu auf dein Wort zu hören, ganz neu auf deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus zu schauen, den du uns gesandt hast, um uns einzuführen in die dreifaltige Liebe. Wenn wir inzwischen den Rucksack bereitet haben und uns wirklich mit dem Herrn aufmachen wollen auf diesen Berg für diese Sternstunde mit ihm, dann lade ich Sie ein, dass wir zunächst einmal den Text des Lukas-Evangeliums hören, der uns von dieser Begegnung mit dem Herrn auf dem Berg der Verklärung berichtet. Es heißt dort im 9. Kapitel: Jesus nahm Petrus, Johannes und Jakobus beiseite und stieg mit ihnen auf einen Berg, um zu beten. Und während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes, und sein Gewand wurde leuchtend weiß. Und plötzlich redeten zwei Männer mit ihm. Es waren Mose und Elia. Sie erschienen in strahlendem Licht und sprachen von seinem Ende, das sich in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus und seine Begleiter aber waren eingeschlafen, wurden jedoch wach und sahen Jesus in strahlendem Licht und die zwei Männer, die bei ihm standen. Als die beiden sich von ihm trennen wollten, sagte Petrus zu Jesus: Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste aber nicht, was er sagte. Während er noch redete, kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Sie gerieten in die Wolke hinein und bekamen Angst. Da rief eine Stimme aus der Wolke: Das ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Als aber die Stimme erklang, war Jesus wieder allein. Die Jünger schwiegen jedoch über das, was sie gesehen hatten, und erzählten in jenen Tagen niemand davon. Soweit der Bericht des Evangelisten Lukas. Auf den ersten Blick kann es uns, glaube ich, durchaus verwirren, wenn ausgerechnet durch eine solche Begebenheit, wie wir sie eben gehört haben, eine bessere Kenntnis Jesu uns geschenkt werden soll. Im allgemeinen Sprachgebrauch bedeutet das Wort verklärt ja eher das Gegenteil von vernünftig und realistisch und besser. Wenn jemand die Welt verklärt sieht, naja, dann steht er wohl nicht mit beiden Beinen auf den Füßen. Dann bekommt er nicht so richtig mit, was passiert. Da ist irgendwie ein Schleier zwischen ihm und der Wirklichkeit. Also wenn ich den Herrn besser kennenlernen will, dann scheint es eher von Nachteil zu sein, wenn ich ihn verklärt sehe. Ist denn der verklärte Herr in einer Situation, die für uns eher unwirklich, unrealistisch, vielleicht sogar falsch ist? Schauen wir uns diesen Text, den wir eben gehört haben, einmal ganz genau an. Es geht gleich los, wenn es heißt, während er betete, während Jesus betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes. Wenn wir uns diesen Satz genau anschauen und den griechischen Urtext zur Hilfe nehmen, dann können wir etwas entdecken, um welche Art von Veränderung, von Verklärung es sich für Christus handelt. Es heißt im griechischen Urtext, es verändert sich bei Jesus to eidon, was so viel heißt wie das Äußere. Im Griechischen bedeutet dieses Wort in einem deutlichen Unterschied zu anderen Ausdrücken lediglich die äußere Erscheinung, die Art und Weise, wie mich andere sehen können. Und es heißt weiter im Text, dass sich sein Kleid, also wieder etwas völlig Äußeres, verändert und dass es im Licht erstrahlt. Um diese Aussagen zu verstehen, könnten wir uns vielleicht ein sogenanntes Spiegelkabinett vorstellen. Das sind diese Räume, die es früher auf Jahrmärkten gab und in denen sich ganz unterschiedliche Spiegel befinden. Diese Spiegel mit verschiedenartigem Schliff, die können ebenfalls unser äußeres Erscheinungsbild verändern. Da geht man hinein und stellt sich davor und plötzlich ist man ganz klein und dick und dann geht man 2 Meter weiter und man steht vor einem anderen Spiegel und man ist ganz lang und dürr. Logisch, dass diese Spiegel nicht uns selbst verändern können, sondern eben nur das äußere Erscheinungsbild. Und genau in gleicher Weise erscheint Jesus in diesem Augenblick auf dem Berg für seine Betrachter plötzlich ganz anders als sonst. Aber Achtung, in diesem Fall ist es nämlich keineswegs so, dass der Herr die Jünger mit sich auf den Berg nimmt, um ihnen dann da oben etwas vorzugaukeln und sich vor einen komischen Spiegel zu stellen, der seine Person verzerrt und verschleiert. Ganz im Gegenteil. Man muss sagen, dass dieser kurze Augenblick, in dem die Jünger den Herrn in dieser Art und Weise sehen, dass dieser kurze Augenblick ein Moment war, in dem Christus eben gerade nicht verzerrt erscheint. Es ist die einzige Stelle, an der wir ihn in seiner eigentlichen Identität beobachten können. Also endlich einmal das wahre Spiegelbild Jesus sehen können. Sein eigentliches Wesen darf in diesem Moment aufblitzen, das vom ersten Augenblick seiner irdischen Existenz an verborgen und verschleiert war. Und das ist der Grund, warum dieser kurze Moment für die Jünger und auch für uns heute so wichtig ist. Auch wenn uns der Herr, und das galt wohl in noch viel stärkerer Art und Weise für diejenigen, die ihn bisher nur verzerrt kennenlernen durften, auch wenn uns der Herr zunächst einmal sehr verfremdet erscheint, müssen wir uns doch darüber im Klaren sein, dass wir ihn wirklich sehen können, wie er ist. Wir bekennen es ja eigentlich jeden Sonntag im Glaubensbekenntnis, dass die ganze Herrlichkeit Gottes ebenso zu ihm gehört wie seine Menschheit, die uns aus den meisten Berichten des Evangeliums vielleicht ein bisschen vertrauter erscheint. Gott von Gott, Licht vom Licht, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Und genau dieser Wesenszug Jesu, den er nicht am Tag der Menschwerdung wie ein Kleid abgelegt hat und erst am Tag der Himmelfahrt wieder anzieht, genau dieser Wesenszug, seine Identität, sein Innerstes, das wird in diesem kurzen Augenblick auf dem Berg der Verklärung für die Jünger sichtbar. Einige Texte der Kirchenväter, insbesondere die Theologen des Ostens, sie sprechen davon, dass der Herr immer in diesem wunderbaren Licht der göttlichen Dreifaltigkeit wandelt. Und dieses Licht eben nur für die Jünger und für die Menschen hier auf der Erde die meiste Zeit unsichtbar war. Ich glaube, wir können uns die wahre Situation Jesu menschlich wirklich kaum vorstellen. Ein ganz schwaches Bild kann vielleicht eine Erfahrung sein, die ich in den vergangenen Wochen in Frankreich machen durfte. Ich war im Monat Juli in Paris und durfte dort in einer Gemeinde etwas mithelfen. Und die Menschen dort, die mich wirklich sehr liebevoll aufgenommen haben, sie kannten mich überhaupt nicht. Na, und wenn ich dann einmal abends eingeladen wurde, dann konnte ich zwar ein ganz klein bisschen von mir erzählen, von meiner Heimat, von meiner jetzigen Aufgabe, wo ich lebe und wohne, also von mir als Person preisgeben, aber nicht zuletzt durch die Schwierigkeiten der fremden Sprache, hatte ich nicht selten das Gefühl, irgendwie wie ein Fremder unter diesen Menschen zu Gast zu sein, die mein wahres Inneres nicht kennen und nicht kennenlernen konnten. Ja, aber wie oft muss es dem Herrn in viel größerem Maße so ergangen sein, dass er von seinem eigentlichen Leben beim Vater nicht berichten kann? Dass einfach die Worte, die ihm als Mensch zur Verfügung standen, nicht ausreichten, um das Leben in der dreifaltigen Liebe zu erkennen zu geben. Und auch wenn seine Apostel vielleicht mit leuchtenden Augen an seinen Lippen hingen, dann wusste er doch, dass sie allenfalls erahnen konnten, wer er wirklich ist, wo er herkam, was seine wahre Identität ist. Johannes Damascenus, er formuliert es einmal folgendermaßen. Er schreibt, Christus wurde verklärt, nicht indem er nahm, was er nicht war, sondern indem er seinen Hausgenossen, den Jüngern, offenbarte, was er war, ihre Augen öffnete und die Blinden sehen ließ. Als wäre unser Herr 30 Jahre seines Lebens lang mit lauter Menschen umgeben gewesen, die eine Augenbinde tragen. Und dann, für einen kurzen Augenblick, wählt er 3 seiner engsten Jünger aus, steigt mit ihnen auf einen Berg und nimmt ein ganz klein bisschen von dieser Augenbinde ab, dass sie ein ganz klein wenig erahnen, wer sie da begleitet. Ja, in diesem kurzen Augenblick wird für die Apostel sichtbar, wer er ist, wer dieser Meister ist, dem sie folgen. Jetzt könnte man ja zunächst sagen, das ist etwas Wunderbares. Endlich einmal erkennt der Mensch, wer dieser Jesus Christus eigentlich ist. Endlich einmal darf er begreifen und darf er sehen ohne Augenbinde, wer uns da geschenkt ist. Aber schauen wir uns einmal die Reaktion der Jünger genau an. Im Evangelium klingt es etwas eigenartig in der deutschen Übersetzung, denn es heißt, die Jünger würden schlafen und sie hätten Angst. Nun, der griechische Urtext hilft uns wieder etwas weiter, denn es heißt dort wörtlich nicht, dass die Jünger einfach nur schlafen, sondern, ganz komisch, müsste man eigentlich übersetzen, die Jünger waren beschwert vom Schlaf, wachend zugleich. Also sie schlafen und wachen. Sie haben nicht geschlafen und wurden dann in ihrer Ruhe gestört, sondern man müsste wohl am ehesten sagen, dass sie sich in einem Art Zustand der Trance befanden. Sie waren schlafend, aber wachend zugleich. Sie haben diese Dinge erlebt, denn sie haben später von ihnen berichten können. Und genau das ist hier gemeint. Sie waren in Trance und sie hatten Angst. Eine große Furcht überfiel sie. Diese beiden Reaktionen sind ganz typische Reaktionen des Menschen, wenn er Gott begegnet. Denn es gehört zum tiefsten Bewusstsein des Menschen in fast allen Religionen, dass der Mensch nicht in der Lage ist, Gott von Angesicht zu schauen. Der Mensch kann Gott nicht sehen, ohne zu sterben. Der Mensch als Geschöpf, er kann die Heiligkeit Gottes und die Herrlichkeit Gottes nicht ertragen. Er würde verglühen, so wie ein Stein, der in die Glut der Sonne geworfen würde. Schon Mose macht diese Erfahrung. Wir lesen im 33. Kapitel im Buch Exodus, da heißt es, weiter sprach Jahwe, du kannst mein Angesicht nicht sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Dann sprach der Herr, hier, diese Stelle da, stell dich auf diesen Felsen. Wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, stelle ich dich in den Felsspalt und halte meine Hand über dich, bis ich vorüber bin. Dann ziehe ich meine Hand zurück und du wirst meinen Rücken sehen. Mein Angesicht aber kann niemand sehen. Soweit aus dem Buch Exodus. Ja, und selbst das Volk Gottes hat schon ein Gespür dafür, wie groß diese Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes ist. Und allein die Stimme Gottes versetzte das auserwählte Volk, wohlgemerkt, nicht irgendein dahergelaufenes Geschöpf, sondern das von Gott auserwählte Volk wird in Schrecken und Angst versetzt, wenn es daran denkt, die Stimme Gottes hören zu müssen. Im 20. Kapitel im Buch Exodus heißt es, das ganze Volk erlebte, wie es donnerte und blitzte, wie Hörner erklangen und der Berg rauchte. Da bekam das Volk Angst, es zitterte und hielt sich in der Ferne. Sie sagten zu Mose, rede du mit uns, dann wollen wir hören. Gott soll nicht mit uns reden, sonst sterben wir. Also, ich glaube, es ist kein Wunder, wenn die Jünger an dieser Stelle auf dem Berg in Trance verfallen und wenn sie Furcht haben. Dieser scheinbare Schlaf, das ist ein Schutz. Das ist ein Schutz zum Überleben. Gott selbst schützt sie durch diese Reaktion, weil ihre Augen sonst niemals sehen könnten, was sie gesehen haben. Also selbst auf dem Berg der Verklärung bleibt ein gewisser Schleier zu ihrem eigenen Schutz. Wir können nicht in das Licht der Sonne schauen. Unsere Augen werden zerstört. Wir brauchen einen Schutz. Schauen wir noch darauf, was die Jünger sehen konnten. Dann können wir vielleicht noch eher begreifen, warum sie diesen Schutz wirklich nötig haben. Zum einen bemerken sie die oben beschriebene äußere Veränderung Jesu. Also derjenige, den sie kannten, erscheint sich plötzlich zu verändern. Das Ablegen des verbergenden Gewandes des Menschseins. Ja, und dann berichtet uns der Text von einem Gespräch mit Mose und Elia über das Ende Jesu, das sich in Jerusalem erfüllen sollte. Und schließlich Höhepunkt, das ist diese Wolke, die sie dann ganz umfängt und eine Stimme aus der Wolke, die wir als die Stimme des Vaters erkennen können, der von seinem geliebten Sohn spricht. Der heilige Thomas von Aquin unterstreicht, dass es sich bei dieser Erscheinung wirklich um eine Erscheinung der gesamten göttlichen Dreifaltigkeit handelt. Der Vater in der Stimme, der Sohn als verherrlichter Mensch und der Heilige Geist in der Wolke. Es ist der dreifaltige Gott, der uns gezeigt wird und der sich den Menschen offenbart. Und hier berühren wir einen ganz wichtigen Aspekt. Wenn wir Jesus etwas mehr kennenlernen, wenn wir etwas mehr von ihm erahnen wollen, was in ihm steckt, wenn er noch mehr von sich zeigt, dann stehen wir sofort im innersten Geheimnis der heiligen Dreifaltigkeit. Dann stehen wir mittendrin im Geheimnis unseres Gottes. Hier müssen wir uns noch einmal klar darüber werden, dass Jesus niemals über den Vater spricht, so wie ein anderer Mensch über Gott Vater sprechen kann. Er ist kein Prophet und kein Prediger, der von etwas spricht oder über irgendetwas spricht, was er vielleicht gut kennt. Nein, sein Wort ist Gottes Wort. Er selbst ist Gott von Gott. Und deshalb ist Jesus Christus niemand anders als der Vater selbst. So heißt es im Johannesevangelium: Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Denn was ich gesagt habe, habe ich nicht aus mir selbst, sondern der Vater, der mich gesandt hat, hat mir aufgetragen, was ich sagen und reden soll. Und ich weiß, dass sein Auftrag ewiges Leben ist. Was ich also sage, sage ich so, wie es der Vater gesagt hat. Es ist ein entscheidender Aspekt, das zum Wesen und zur Identität Gottes gehört. Er ist wesenhaft Dreifaltigkeit und wir können ihn nicht trennen. Wir können nicht Jesus denken, ohne an den Vater zu denken und an den Geist zu denken. Wir können nicht Jesus schauen, ohne zugleich den Vater und den Geist zu sehen. Und deshalb stehen die Jünger auf dem Berg der Verklärung nicht nur vor dem verklärten Herrn, sondern sie stehen mittendrin im Herzen unseres Gottes, der dreifaltig ist. Ich glaube, dass uns diese Tatsache auch in unserem alltäglichen Glaubensweg eine große Hilfe sein kann. So müssen wir beispielsweise niemals Angst haben, dass wir in unserem Beten irgendwie ungerecht wären, dass wir vielleicht den Vater in unserem Beten vernachlässigen, weil wir unsere Gebete mehr an den Sohn richten. Oder wir müssten nicht befürchten, dass wir den Vater nicht kennen und ehren, weil in unserer Betrachtung der Sohn stärker in unserem Augenmaß steht. Jesus ist nicht ohne den Vater und er ist nicht ohne den Geist denkbar. Und wenn wir während der Heiligen Messe oder während der eucharistischen Anbetung das Vaterunser beten, dann dürfen wir auf den eucharistischen Herrn schauen und dann dürfen wir wissen, dass wir jetzt den Vater sehen. Wenn nun aber dieser ganze Glanz der göttlichen Dreifaltigkeit wesenhaft zu Jesus Christus gehört, ja und wenn er in jedem Augenblick, auch auf Erden, in jedem Augenblick in dieser Einheit mit dem Vater und mit dem Geist gelebt hat, ich glaube, dann stellt sich plötzlich gar nicht mehr die Frage, was auf dem Berg der Verklärung da Wunderbares geschehen ist. Dann müssen wir sagen, dass dieses Aufblitzen der Herrlichkeit Gottes doch eigentlich etwas völlig Normales für Jesus war. Und an dieser Stelle verkehrt sich eigentlich unsere Fragestellung genau ins Gegenteil. Das ist auch der Grund, warum Franz von Sales schreibt, das Geheimnis der Verklärung, das war kein Wunder, sondern es war das Ende des Wunders. Unter dieser Perspektive können wir jetzt das eigentliche Wunder Jesu in den Blick nehmen. Und wir stehen hier vor dem größten Geheimnis unseres Gottes. Als der Sohn Gottes Mensch wurde, als er auf unsere Erde gekommen ist, dann hat er sich vom ersten Augenblick an in seiner Gottheit verborgen. Er hat sozusagen vom ersten Moment an einen Schleier über seine Gottheit stülpen müssen. Warum? Damit er für uns erträglich würde. Zu jedem Zeitpunkt hat Jesus auf seine wahre äußere Erscheinung verzichtet. Wohlgemerkt, nur auf die äußere Erscheinung. Immer war er der auserwählte Sohn Gottes. Er hat darauf verzichtet, damit wir ihn aushalten. Manchmal habe ich den Eindruck, wir vergessen allzu leicht Jesu wahre Identität, weil wir uns vielleicht ähnlich wie die Apostel ein bisschen an den Menschen, an den Prediger, an den Lehrer so gewöhnt haben. 30 Jahre lang lebte er, der auserwählte Sohn in Nazareth. Habe ich ihm je dafür gedankt? Habe ich ihn jemals dafür gedankt, dass er auf so vieles verzichtet hat, für mich, damit ich seine Gegenwart und Nähe genießen kann? Verhält es sich nicht eher häufig gerade andersrum, dass ich mich sofort lauthals bei ihm beschwere, wenn ich den Eindruck habe, seine Gegenwart nicht zu spüren, nicht zu erfahren, dass er sich verbergen muss, damit ich nicht verglühe im Feuer seiner Liebe? Denken wir einmal an die Phasen der Trockenheit, an die Zeiten der Trockenheit im Gebet, wenn wir halt so gar nichts spüren. Das sind Gnadenzeiten, weil sie uns das Überleben ermöglichen. Oder denken wir vor allem an das größte Wunder der Verborgenheit Jesu, dem wir täglich begegnen dürfen. Denn unser Herr, er geht ja noch einen Schritt weiter. Wenn er sich nicht nur als lebendiger Mensch in seiner Gottheit verbirgt, sondern sogar so weit entäußert, dass er sich in leblose Materie hineinbegibt, in schlichtes Brot und in den Wein der Eucharistie, in eine kleine Hostie, die ich sehen kann, die ich berühren kann, die ich empfangen kann. Und er ist genau derselbe, der uns heute auf dem Berg der Verklärung als göttliche Person begegnet. Und wieder hat diese Beschränkung, diese Einschränkung, dieses Eingesperrtsein für den Herrn, dieses sich Verstecken, nur einen einzigen Grund. Er möchte bei mir sein können. Es ist seine tiefste Sehnsucht, dass ich, sterbliches Geschöpf, ihn schaue, ihn berühre und ihn empfange. Keine Macht des Himmels hätte es jemals gewagt, Gott darum zu bitten. Die höchsten Seraphim und Cherafim, sie müssen ihr Gesicht vor dem Antlitz Gottes mit ihren Flügeln verbergen, weil sie ihn nicht ertragen. Nur der Mensch, nur ich, ich bin erwählt, dem dreifaltigen Gott so zu nahen. Spüren Sie, wie wir uns dem wahren Geheimnis der Person Jesu nahen, das gewiss nicht auf dem Berg der Verklärung zu finden ist, sondern unten im Tal. Es ist nicht das kurze Aufblitzen seiner Herrlichkeit. Viel, viel größer ist das Wunder seiner Verbergung vom ersten Tag an auf Erden im Schoß der Gottesmutter bis zum heutigen Tag in jedem Tabernakel dieser Erde. Und er tut dies, damit ich ihm nahen kann, damit ich ihn aushalte, damit ich zu ihm kommen kann, jederzeit in die Kirche. Nur auf dem Berg der Verklärung ist das wahre Wesen Jesu durchgebrochen. Aber das wahre Wunder, das ist wirklich die Tatsache, dass Jesus seinen Weg im Verborgenen ging. Das wahre Wunder ereignet sich nicht auf dem Berg der Verklärung, sondern tagtäglich im Tal bei uns Menschen. Erlauben wir dem Herrn dieses Wunder? Erlauben wir ihm wirklich dieses sich Verbergen? Es scheint mir gerade in Zeiten der Trockenheit die einzig vernünftige Reaktion zu sein. Wie gesagt, wir können ja eigentlich heilfroh sein, wenn wir einmal nichts spüren. Dann wissen wir wenigstens, dass wir die Messe überleben, dass wir wieder heil aus der Kirche rauskommen. Also erlauben wir dem Herrn diesen Weg. Wir wissen jetzt, warum er ihn geht, um uns zu schützen. Also müssen wir ihm diese Verborgenheit auch zugestehen. Ich weiß wohl von mir selber, dass es nicht selten mein Wunsch wäre, dass beim eucharistischen Segen die ganze Mannschaft umfällt, dass es blitzt und donnert, schauen und sich fragen, was passiert da in der Kirche. Herr, verzeih, das sind Träume. Das sind genau dieselben Träume, die dein Petrus träumte, als er an dein königliches Auftreten in Jerusalem dachte. Du gehst einen anderen Weg und ich will dich auf deinem Weg begleiten. Das Geheimnis der Verklärung, das war kein Wunder, sondern das war das Ende des Wunders. Ja, und an Wunder zu glauben, das ist nicht leicht. Ich glaube, wir können uns kaum vorstellen, wie schwierig es beispielsweise für die Mutter Gottes war, 30 Jahre lang auf ihren Jesus zu schauen, nichts, aber auch gar nichts Besonderes an ihm zu entdecken und in jedem Augenblick über dieses Wunder des sich verbergenden Gottes zu staunen. Das ist der Grund, warum wir sie Mutter aller Glaubenden nennen, weil sie genau diesen Blick hatte. Dagegen dürfte es fast noch einfach gewesen sein, immerhin der Erscheinung eines Engels zu glauben. Das war wenigstens etwas Besonderes. Was bedeutet es, dieses Glauben, dieses Umgehen mit dem Wunder der Verborgenheit Gottes? Das ist eine schwierige Frage, die nicht so leicht zu beantworten ist. Der heilige Paulus versucht es mit einer Definition des Glaubens, könnte man sagen, im 11. Kapitel im Hebräerbrief. Da heißt es, Glaube aber ist Feststehen in dem, was man erhofft. Überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Ja, man könnte sagen, dass Glauben eigentlich nur bedeutet, dass wir die Dinge so sehen, wie sie wirklich sind. Derjenige, der glaubt, der sieht die Welt, wie sie ist und nicht so, wie sie erscheint. Das mag zunächst überraschen, weil man ja als Gläubiger nicht selten vorgeworfen bekommt, man würde sich die Welt so zurecht glauben und eben ganz viele Dinge sehen, die es gar nicht gibt, ganz viele Dinge glauben, die nicht so sind. Ganz im Gegenteil. Wenn jemand diese Welt versteht und wirklich sieht, wie sie ist, dann sind das die Gläubigen, die eben nicht nur das verzerrte Spiegelbild betrachten, sondern versuchen, durch die Erscheinung hindurch das wahre Wesen der Dinge zu erblicken. Und wenn jemand zum Glauben kommt, dann ändert sich ja nicht die Welt, sondern mein Blick. Wer glaubt, der sieht das Wunder, das Gott sich verbirgt, im Unscheinbaren und im Ungewöhnlichen. Und wer nicht glauben kann, der lässt sich täuschen. Der lässt sich täuschen durch die menschliche Erscheinung Jesu, durch sein Erscheinen in der Gestalt des eucharistischen Brotes und Weines. Wir brauchen also diesen Blick des Glaubens. Und deshalb spricht man in der Theologie gerne von den Augen des Glaubens, die mit Hilfe der göttlichen Gnade diese Welt betrachten. Um glauben zu können, muss ich nicht die Welt verändern, sondern ich muss mit Hilfe der Gnade Gottes diese Welt richtig lesen und verstehen. Ein bekanntes Beispiel, wie sich dieser Schritt zum Glauben vollziehen kann, ist das Beispiel zweier Detektive, die beide einen Raum betreten, in dem ein Verbrechen verübt wurde. Beide sehen exakt dieselben Gegenstände, die zerbrochene Scheibe, die Spur auf dem Teppich und so weiter und so weiter. Und der eine sieht gar nichts. Und beim anderen macht es plötzlich Klick. Mit einem Schlag gelingt es ihm, die einzelnen Hinweise so zusammenzulesen, dass ihm der Ablauf des Verbrechens klar wird. Und er sieht genau dasselbe wie sein Kollege und er sagt, Mensch, ist doch klar, ist doch ganz einleuchtend. Obwohl sein Kollege achselzuckend daneben steht und sagt, hier ist überhaupt nichts klar. Glauben ist genau diese Gnade, den Herrn in seiner verborgenen Erscheinung wirklich anzuschauen, ihn so zu betrachten, wie die drei Weisen aus dem Morgenland den neugeborenen Herrn betrachtet haben und wie die Gottesmutter Maria ihn hat anschauen dürfen. Glauben bedeutet, sich nicht von der Verborgenheit täuschen lassen oder besser, durch die Verborgenheit hindurch den Herrn zu sehen. Jesus wollte uns Menschen die Freiheit eines solchen Blickes lassen. Er zwingt niemanden zu diesem Blick. Man wird alle vermeintlichen Wunder auf Erden immer irgendwie anders erklären und interpretieren können, wenn man dadurch am Eigentlichen vorbeigeht. Bitten wir den Herrn immer wieder, dass er uns und dass er allen Menschen dieser Erde die Gnade dieses Blickes schenkt, der ihn im Verborgenen erkennt und der gerade in der Verborgenheit den höchsten Ausdruck seiner Liebe erkennt, weil es eben die einzige Art und Weise für uns Menschen ist, ihn zu schauen, von Angesicht zu Angesicht. Wenn wir nun am heutigen Tag vom Herrn selbst eingeladen sind, mit ihm auf den Berg zu steigen, dann will er uns etwas mitteilen. Und dann möchte er ein bisschen mehr offenbaren von seinem wahren Wesen. Und vielleicht ist es gerade seine Verborgenheit, die er uns neu ans Herz legen will. Papst Johannes Paul II. Hat diese Einladung auf den Berg der Verklärung in besonderer Weise verstanden als Einladung zur Kontemplation und zum Gebet. In einem wunderbaren nachsynodalen Schreiben über das Ordensleben, das heißt Vita Consecrata, spricht er von dieser Einladung des Herrn. Er schreibt, die Begebenheit der Verklärung bezeichnet einen entscheidenden Augenblick in der Sendung Jesu. Es handelt sich um ein Offenbarungsereignis, das den Glauben im Herzen der Jünger festigt, sie auf das Drama des Kreuzes vorbereitet und die Herrlichkeit der Auferstehung vorwegnimmt. Soweit Papst Johannes Paul II. Es ist die Einladung zur Betrachtung, die uns vorbereiten soll auf das Drama des Kreuzes. Hier werden zwei sehr wichtige Dinge angesprochen. Es ist diese Einladung des Herrn, die an jeden von uns ergeht, dass wir uns mit ihm aufmachen und ihn wirklich so schauen, wie er ist. Ich glaube, hier spüren wir diese Einladung in diese, wie die Jünger, umnachtete Betrachtung, könnte man sagen, die Einladung in dieses betrachtende Gebet. Das mag manchmal für andere Menschen so erscheinen, als würde man da schlafen. Aber es geht darum, dass wir betrachten, dass wir wirklich eingeladen sind, auf den Herrn zu schauen und nur zu schauen. Und dabei passiert sehr, sehr viel. Sie können sich sicherlich vorstellen, dass die Jünger nicht dieselben waren, als sie von diesem Berg hinunterstiegen. Sie waren sehr verändert. Und ihre Beziehung zu Jesus wird sich verändert haben. So soll auch unsere Beziehung zu Jesus sich verändern, wenn wir ihn immer wieder aufsuchen, wenn wir immer wieder mit ihm auf diesen Berg steigen und ihn einfach nur anschauen und sagen, Herr, zeige du dich jetzt so, wie du wirklich bist. Ihn nicht gleich torpedieren mit Sorgen, Nöten, mit Fürbitten und mit anderen Dingen, sondern ihn einfach nur anschauen und sagen, Herr, ich erlaube dir jetzt und ich bitte dich um die Gnade, dass du ein ganz klein bisschen von der Augenbinde meiner Augen entfernst, dass ich dich noch mehr sehe, dass ich dich ganz neu und noch mehr kennenlerne. Dabei müssen wir uns nicht wundern, wenn wir beginnen zu schlafen. Also, wenn wir vor allem in den Augen der Welt scheinbar überhaupt nichts tun. Diese Begegnung ist wichtig, weil wir nur in dieser Begegnung vorbereitet werden auf das Kreuz. Der Papst schreibt weiter, die Jünger sind nämlich eingeladen, den am Kreuz erhöhten Jesus zu betrachten. Das bedeutet, ich kann das Kreuz nur dann verstehen, wenn ich ihn vorher auf dem Berg der Verklärung als den erhöhten Herrn erkannt und geschaut habe. Danken wir dem Herrn für diese Einladung in die Kontemplation, in die Betrachtung. Nützen wir sie, nehmen wir sie an. Wir brauchen sie, weil wir nur durch diese Vorbereitung auf ihn selbst am Kreuz und auch auf die Kreuze unseres Lebens blicken können. Machen wir uns wirklich auf, steigen wir mit ihm auf diesen Berg, riskieren wir diesen schwierigen Aufstieg zum betrachtenden Gebet, zur eucharistischen Anbetung. Lassen wir uns dann durch diesen Blick verwandeln, damit wir ihn noch mehr kennen, noch mehr lieben lernen und ihn noch mehr anbeten können in seiner verborgenen Gegenwart, heute in unserer Welt. Lasset uns beten. Herr, wir preisen dich für dein Geheimnis der Erlösung und wir preisen dich vor allem für diesen Weg der Verborgenheit, den du gewählt hast. Herr, wir danken dir für deine Einladung, für jeden von uns, mit dir hinaufzusteigen auf diesen Berg der Verklärung, dich noch mehr kennen und lieben zu lernen, dich ein bisschen so zu schauen, wie du bist. Und wir danken dir, dass du uns hilfst mit Maria, in der Alltäglichkeit deine Verborgenheit zu schauen und dich in der verborgenen Alltäglichkeit zu erkennen. Ehre sei dem dreifaltigen Gott, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen.